Wer dieses Lied ausgesucht hat, hat wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das fällt mir immer wieder ein, dieses Lied, wenn ich an Hiob denke. In dir ist Freude in allem Leide. Und wenn ich dann daran denke, was das für eine Melodie ist. Wir haben das sehr gesungen. Aber eigentlich müsste man das als Tanzlied singen. Das ist nämlich eine Tanzmelodie. Und das macht das Lied noch besonders kostbar, dass es ein Tanzlied ist, das von dem Leid des Menschen lebt, singt, das zur Freude sein kann, wenn er in Christus ist. Ja, das stand da hier an der Wand, den Rahmen heute etwas länger gesteckt, bis Kapitel 19. Wegen dieses Ausspruchs Hiobs in Kapitel 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, haben viele das Kapitel 19 als den Höhepunkt des Hiob-Buches bezeichnet. Da kommt Hiob zum Durchbruch. Ich will morgen zeigen, dass der Höhepunkt des Buches erst am Ende, tatsächlich am Ende zu finden ist. Es ist aber ein Höhepunkt des Buches. Gestern und am Sonntag sind wir Hiob begegnet, erst auf der Höhe seines Glücks und dann in die tiefsten Abgründe menschlichen Leidens gestürzt. Und in der himmlischen Welt wartet der Neinsager, der Satan, darauf, dass Hiob dem Allmächtigen ins Gesicht flucht und so Gottes leichtsinniges Vertrauen in den Menschen Hiob als Irrtum erweist. Und wir haben gesehen, Hiob flucht nicht dem Gott, der ihm in wenigen Augenblick alles, aber auch wirklich alles genommen hat, sondern er gibt es von sich aus an Gott zurück und eben an den Gott, von dem er zuvor sein Reichtum empfangen hat. Und nun kann in einem zweiten Versuch Hiob doch noch in die Knie zu zwingen, der Satan seinen Chef, den Allmächtigen, sogar noch zu einer neuen Wette überreden, mit der Hiobs Integrität auf die Probe gestellt werden soll. Jetzt nimmt der Satan Hiob das Kostbarste, was ein Mensch besitzt, die Gesundheit, und gibt ihm dafür alle Seuchen und Pestilenzen, die im alten Orient bekannt sind. Und wir haben gestern und vorgestern gesehen, wenn der Satan das bewirkt, ist das im Auftrag Gottes geschehen. Darauf haben die beiden sich geeinigt. Und Gott hat dem Satan den Auftrag gegeben. Hat Hiobs Frau den ersten Überfall des Menschenfeindes offenbar noch ertragen und sich zu ihrem Mann gestellt und zu Gott? So ist der Angriff auf Hiobs Gesundheit zu viel für sie. Sie stürzt aus den Grenzen ihrer Belastbarkeit hinab in den bodenlosen, dunklen Abgrund der Verzweiflung. Sie wendet sich nicht nur von diesem unverständlichen Willkürgott ab, sondern auch von ihrem Gatten, den Gott für die damalige Gesellschaft eindeutig als Verbrecher abgestempelt hat. Gott hat ihn als Verbrecher abgestempelt. Fluche Gott und stirb, sind ihre Abschiedsworte, als sie ihrem Mann den Rücken kehrt. Versteht ihr? Ein letzter hinterhaltiger Versuch des Satans, Hiob zum Fluch gegen Gott zu überrumpeln. Er benutzt den liebsten, den wichtigsten Menschen in Hiobs Leben, um dem versuchlichen Wesen Hiob doch noch den Gottesfluch zu entlocken, den Allmächtigen damit ins Unrecht zu setzen und sich auf dessen Thron. Aber Hiob gibt auch bei diesem zweiten Vorstoß aus dem himmlischen Hinterhalt sein Vertrauen zu Gott nicht preis. Das Gute nehmen wir von Gott an, sagt er zu seiner Frau. Da sollten wir nicht auch das Böse von Gott annehmen? Ohne es zu wissen, setzt er damit Gott dem Satan gegenüber ins Recht. Ein zweites Mal muss sich der Neinsager geschlagen geben. Hiob hat nicht geflucht, sondern dem Allmächtigen die Ehre gegeben. Er bleibt ganz bei Gott. Ganz tam. Und dann kommen die kalten Nächte, in denen er friert. Er friert, weil man ihn aus seinem eigenen Haus getrieben hat. Hiob ist von voller kultisch unreinmachender Krankheiten. Er darf nicht mehr in menschlicher Gemeinschaft leben, ausgestoßen. Er sehnt sich nach seiner Frau, aber die ist irgendwo, weit weg. Räumlich und menschlich. Hiob, dein Atem ist widerlich, hatte sie zum Abschied gesagt. An wen kann er sich jetzt noch wenden? Bei seinen Söhnen und Töchtern findet er keine Zuflucht. Die sind längst unter der Erde. Da sieht er einen heruntergekommenen Landstreicher. Der ist ihm wohl bekannt. Der hat früher regelmäßig bei ihm vorbeigeschaut, wenn er mal wieder eine warme Mahlzeit oder ein neues Obergewand oder auch eine Unterkunft brauchte. Den ruft Hiob um Hilfe an. Der muss sich doch wohl an die Wohltaten des ehemals Wohlhabenden erinnern. Doch der Kerl stellt sich taub. Als Hiob ihn verzweifelt anfleht, kommt er näher, bleibt vor dem Kranken stehen, spuckt ihm kurz ins Gesicht, gibt ihm noch schnell einen Fußtritt und wendet sich mit einem Fluch und voller Ekel von Hiob ab. Mit so einem Gottverlassenen lässt er sich nicht ein. So beginnen Einsamkeit, tägliche Verachtung und Demütigungen, Schmerzen und Zweifel ihr Werk an Hiob zu tun. Bohrende Fragen kommen auf, füllen Hiobs Gedanken, Gefühle, sein Inneres völlig aus. Was hatte er falsch gemacht? Was hatte er verbrochen? Dass der Allmächtige ihn so dafür bestrafen würde. Hatte er einen Armen übersehen? Das Zetergeschrei einer Witwe überhört? Hatte einer seiner Söhne vielleicht seinen Geschäftspartner betrogen? Oder eine Tochter ihrem Mann? Dafür hatte er doch sicherheitshalber Woche für Woche ein Opfer für die Kinder dargebracht. Fragen über Fragen und keine Antwort. So sehr Hiob auch sein Leben durchforstet und durchforstet, er findet beim besten Willen nichts, was Gott veranlasst haben könnte, ihn dermaßen zu bestrafen. Eines Tages kommt ein Lichtblick in Hiobs armseliges Leben auf der Müllkippe, wo er sich von Abfällen ernährt und mit einer Tonscherbe seiner eiternden, schweren blutig kratzt, um das unerträgliche Dauerjucken ein wenig zu lindern. Drei seiner weisheitlichen Theologenkollegen, drei seiner Freunde, eben Theologen wie er, haben sich aufgemacht, ihren armen, geplagten Freund Hiob zu besuchen. Ein schöner Ausdruck kollegialer Solidarität. Mit geschürzten Gewändern steigen sie über die Trümmer der Müllhalde. Als sie auf Sichtweite heran sind, bleiben sie plötzlich stehen. Nein, es ist nicht die Angst vor Ansteckung, auch nicht, Entschuldigung, auch nicht der eklige, süßlich-faulige Gestank, der über dem Abfallhaufen steht. Eliphas, Zophar und Bildad erkennen den von Leid gezeichneten nicht wieder. So hat ihn die Krankheit entstellt. Der erschütternde Anblick ihres alten Freundes und Kollegen Hiob lässt sie erstarren. Sie fangen einfach an zu weinen. Ungehemmt bricht sich der Schmerz über den jammervollen Anblick in schluchzenden Tränenbahnen. Und Hiobs Kollegen, Professoren der Theologie, schämen sich nicht. Wie sollten sie auch, wo der Freund vor ihnen wie eine Erscheinung aus der Scheol, aus dem Totenreich auftaucht? Vom Jammer halb betäubt zerreißt Eliphas sein Obergewand, Zophar und Bildad folgen diesem Zeichen tiefster Trauer. Dann streuen sie Erde aufs graue Haupt und wir verstehen, was das bedeutet. Das habe ich am Sonntag erklärt. Dann erst kommen sie näher und lassen sich neben Hiob nieder. Sie trauern mit ihm. Sie trauern mit ihm. Schweigend, ohne ein Wort neugieriger Nachfrage, der interessierten, aber unhöflichen Erkundigung nach dem Leid und seiner Ursache. Denn, so heißt es im biblischen Text, sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Eine ganze Woche sitzen sie in stummer Solidarität bei ihrem Freund, leiden, trauern und tragen mit ihm, begleiten und tragen ihn. Das ist wahrlich das Beste, was sie ihm in dieser Lage geben können. Das solidarische, sich einfühlende Mitleiden. Das tut Hiob gut. Er ist nicht mehr einsam, er hat Freunde. Er muss sein Leid nicht mehr alleine tragen. Jetzt tragen sie miteinander, zu viert. Nach einer Woche des Schweigens bricht Hiob das Schweigen. Er verflucht. Wird er etwa Gott verfluchen? Er verflucht den Tag seiner Geburt. Vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde. Finsternis und Todesschatten sollen ihn für sich fordern. Warum starb ich nicht von Mutterleib an? Verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Dann läge ich jetzt da und wäre still, hätte Ruhe. Warum gibt ihr Leben denen, die auf den Tod warten? Und der kommt nicht. Hiob ist müde, lebensmüde. Das Leben ist so sinnlos und er hat keine Kraft gegen Krankheit und Schmerz, gegen Trauer und Sinnlosigkeit der unbeantworteten Fragen anzukämpfen. Das klagt er vor Gott in dem Wissen, dass der es hört und aufnimmt. Wird Gott ihm eine Antwort geben? Eine Antwort, mit der er hier leben kann? Eine Antwort, die so tief ist wie das Unverständliche seines Leidens und die deshalb ihn und sein Leiden trägt, ihn in seinem Leiden auffängt und vor dem Absturz in den Wahnsinn bewahrt? Gibt es überhaupt diese Antwort? Wenn ja, wird Hiob sie finden? Wird Gott sie ihm vermitteln? Diese Antwort? Oder vielleicht seine Freunde, die so lange bei ihm ausgeharrt haben, die ihre Arbeit, ihre Geschäfte und Lehrtätigkeit einfach 7 Tage lang ruhen lassen, um ihrem Freund Hiob im Leid beizustehen? Haben Sie eine Antwort? Da beginnt Eliphas zu reden. Jawohl, er antwortet auf Hiobs Klagegebet. Und er ist sehr fürsorglich und freundlich. Vorsichtig fragt er, ob es Hiob ermüden würde, wenn man einen Mord an ihn richtet. Dann würdigt er zunächst Hiobs aufrichtige und selbstlose Hingabe an Gott und Menschen. Siehe, sagt er, du hast viele zurechtgebracht und ermattete Hände hast du gestärkt. Den Stürzenden richteten deine Worte auf und den mit weichen Knien hast du stark gemacht. Doch nun trifft es dich und du bist bestürzt. Aber Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht, die Vollkommenheit deiner Wege deine Hoffnung? Und dann entwickeln Eliphas, Bildad und Zophar ihr theologisches System. Um ihrem Freund wieder den Weg zurück ins Leben mit Gott und den Menschen zu weisen. Sie möchten so gerne, dass es Hiob wieder gut geht. Hör mal, Hiob. Ist dir klar, dass du Mensch bist? Okay. Dann ist ja auch klar, dass du Sünder bist. Okay. Wenn du nun Sünder bist, dann wirst du wohl eine Sünde auf dich geladen haben, okay? Und wenn das so ist, und das ist so, dann hast du damit Gott gegen dich auf den Plan gerufen, okay? Nicht okay? Nein, sagt ihr. Ich weiß nicht, mit welcher Sünde ich Gott gegen mich aufgebracht haben soll. Glaubt mir. Überleg mal, Hiob. Und jetzt entfalten sie lauter weisheitliche Gedanken. Sprießt Schilfrohr auf, wo kein Sumpf ist? Wächst Riedgras empor, ohne Wasser? Also, wo es Wasser gibt, wächst Gras, oder? Ja, und wenn du Gras siehst, dann weißt du, ja, da gibt es doch Wasser. Wo Gras ist, ist Wasser. Kann man sie ausrechnen. Ist doch klar. Und weiter. Sagt nicht die Weisheit auch, noch ist das Schilf in seiner Knospe, noch wird es nicht geerntet, da vertrocknet es schon. Ja, nun sag Hiob, warum? Logisch, Hiob, das Wasser ist vertrocknet. Und genauso ist das Ende aller, die Gott vergessen. Solange du aus der Kraft Gottes gelebt hast, warst du wie ein Schilf, das am Wasser steht, wie ein Baum, der immer an einem immer fließenden Fluss steht und ununterbrochen grünt. Da ging es dir gut, als du anfingst, Dinge zu tun, die Gott nicht sehen durfte. Vertrocknete die Quelle deiner Kraft und es ging dir schlecht. An deinem elenden Zustand kann man noch ablesen, was dem vorausgegangen ist. Müssen wir dir das noch sagen? Wo hast du bloß deine theologischen Qualitäten gelassen, Hiob? Mit allem, was der Mensch tut, schafft er eine Sphäre des Glücks oder des Unglücks, des Segens oder des Fluchs. Weißt du nicht mehr, dass das die Grundlage aller weisheitlichen Theologie ist? Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir sehen deine Ernte und du willst uns weismachen, dass wir davon nicht auf deine Saat schließen können? Fängst du etwa an, die ewigen Wahrheiten Gottes anzuzweifeln? Zitat, wird Gott etwa das Recht beugen oder wird der Allmächtige die Weltordnung, die er doch selbst geschaffen hat, missachten? Niemals. Haben deine Söhne gegen ihn gesündigt, so liefert er sie ihrer Schuld aus. Das ist Gottes Ordnung. Aber Hiob, das ist doch nicht das Letzte. Bekenne dem Allmächtigen deine Sünde. Wenn du Gott eifrig suchst und zum Allmächtigen um Gnade flehst, dann wird er deine Gerechtigkeit wiederherstellen. Gewiss, dein Anfang wird vielleicht gering sein, aber dein Ende wird er sehr groß machen. Alles aus den Reden der Freunde entnommen. Ja, Hiob, auch diese ewige Wahrheit dürfte dir bekannt sein. Du musst sie nur beherzigen. Natürlich, das ist alles nichts Neues für Hiob, kennt er doch. Hat er selbst unterrichtet. Auf dem Gebiet der weisheitlichen Theologie kann ihm keiner was Neues sagen. Hiob hat ein anderes Problem. Er weiß nicht, was er dem Allmächtigen bekennen soll, wovon er umkehren soll und zu wem. Er hat sich ja nie von seinem Gott entfernt. Warum bloß hat Gott sich von ihm entfernt? Wenn ihm seine Freunde das sagen könnten. Die aber verstehen nicht, weshalb sich Hiob ihrer Logik so beharrlich, ja geradezu halsstarrig entzieht. Wo doch alles so klar ist, so einleuchtend logisch. Und weil sich Hiob, je länger sie diskutieren, umso mehr gegen die Überzeugungskraft ihrer Richtigkeiten wehrt, wird er seinen Freunden von ihrem theologischen Standpunkt aus allmählich zum theologischen Gegner und vom Gegner zum Feind, der sich der Wahrheit Gottes widersetzt. Unbelehrbar. So fragt Bildad schließlich, leicht beleidigt, den widerstrebenden Hiob, warum werden wir von dir wie Vieh gehalten? Sind dumm in deinen Augen. Und dann im Gegenangriff, du zerfleischst dich selbst, Hiob. Du zerfleischst dich in deinem Zorn. Sollen deinetwegen die Naturgesetze geändert werden? Soll ein Fels von seiner Stelle rücken? Was dich betrifft, Hiob, so müssen wir dir leider sagen, das Licht der Gottlosen wird erlöschen. Durch seine eigenen Füße wird er ins Fangnetz getrieben, der Gottlose. Sein Reichtum wird zum Hunger. Stücke von seiner Haut wird er fressen. Seine Glieder wird er fressen, der Erstgeborene des Todes. So machen die Freunde in bester Absicht, Hiob zu helfen, ihn, der ihren Argumente nicht nachvollziehen kann, zu ihrem Feind. Dass sich ihre theologische Wahrheit ist, dass die sich durchsetzt, ist ihnen wichtiger als ihre alte, über lange Jahre gewachsene Männerfreundschaft. Jetzt hat Hiob nicht nur seine 7 Söhne, seine 3 Töchter und seine Frau verloren. Er verliert auch noch seine Freunde. Die, die ihm am längsten die Stange hielten, zu ihm gehalten haben. Weil ihr Freund sich nicht ihrer theologischen Logik unterwirft, geben sie ihre alte Freundschaft preis. Sie geben Hiob verloren, weil sie ihn für Gott verloren geben und gegeben haben. Und für Gott geben sie ihn verloren, weil er sich ihrem theologischen Anspruch nicht beugt. Bei einem Menschen, der sich so hartnäckig der Wahrheit Gottes widersetzt, ist auch der Allmächtige machtlos. Um den braucht er sich nicht länger zu bemühen. Und wieder ist Hiob einsam geworden. Obwohl seine Freunde bei ihm sitzen, sind sie ihm unendlich fern. Und er ihnen. Sie wollen ihm helfen, aber sie verletzen ihn nur. So fragt er, wie lange wollt ihr auf meinen Gefühlen herumtrampeln? Schon 10-mal habt ihr mich beschimpft. Ihr schämt euch nicht, mir hart zuzusetzen. Die Vorwürfe, die Unterstellungen und Bekehrungsversuche der Freunde machen hier bewusst, wo er steht. Zwischen Gott und den 3 Theologen-Kollegen. Er ist einsam, weil er Gott nicht versteht, und er ist einsam, weil seine Freunde ihn nicht verstehen, ihm nicht folgen können, nicht in sein Leid, nicht in die Fragen, die er aus seinem Leid heraus an Gott stellt, folgen können. Weil sie ihm in sein Leid nicht folgen, können sie ihm auch nicht in seine Fragen stellen, folgen, die sein Leid ihm aufzwingen. Und darum haben sie keine Antwort für Hiob. Sie können ihm nicht mehr sagen als ihre wohlbekannten Inhalte ihrer Theologie, die ja auch Hiobs Theologie war. Die Theologie, die ihn bisher in allen Lebenslagen begleitete, durch alle Schwierigkeiten des Lebens trug. Ja, seine Theologie war auch für ihn der Ort seiner Geborgenheit in Gott gewesen.
Bisher.
Bis die vier Boten sein Leben radikal veränderten und bis er seine Gesundheit gegen alle Seuchen und Pestilenzen eintauschen musste, die der alte Orient kennt. Da musste er erfahren, was ich bisher über Gott wusste, war durchaus hilfreich, aber nur für die Normalfälle des Lebens. Gott hat mich aus den Normalfällen des Lebens hinaus katapultiert in eine für mich unvorstellbare Lebenslage. Und für die hat meine Theologie keine Antwort. Die Theologie, die mich bisher trug. Weil die drei Theologenfreunde ihm nicht wirklich in sein Leid hineinfolgen, sondern es nur von außen begutachten, haben sie auch nur Lösungen von außen. Versteht ihr? Weil sie seine extremen Fragen nicht nachvollziehen, haben sie auch nur Antworten für die Normalfälle des Lebens. Hiob sucht radikal spezifische Antworten für seinen Weg, den Gott ihm zumutet. Er lässt sich nicht von der Heilkraft der gängigen theologischen Rezepturen für Normalfälle überzeugen. Er spürt, dass die Freunde ihm in seiner Krankheit nicht helfen können. Aber die sind im Gegenteil von der Allheilkraft ihrer medizinischen Künste, sprich ihrer Theologie, überzeugt. Sie kennen nur den Horizont ihres theologischen Ansatzes der Weisheit. Nur diesen Horizont kennen sie und darum glauben sie aufrichtig, dass die Weisheit auf alle Fragen des Lebens eine Antwort hat. Glauben sie. Auch auf Hiobs menschliche Lebenswirklichkeit ist für sie eben nur so groß wie ihre Theologie. Und größer als ihre Theologie ist auch ihr Gott nicht. Was will Hiob überhaupt? Sie reden doch von der unbegreiflichen Größe des Allmächtigen. Soll da ihre Theologie nicht umfassend sein? Hiob durchleidet seine offenen Fragen an Gott und sucht nach einer existenziellen Antwort. Seine Freunde stellen theologische Überlegungen an. Die sind alle richtig. Nicht darin besteht ihr Fehler, dass sie Irrlehre verbreiten, dass es nicht stimmen würde, was sie sagen, sondern darin besteht ihr Fehler, dass sie nur Richtigkeiten sagen. Dass sie nicht in Hiobs Not hinein antworten. Darum unterwirft sich Hiob ihrem Anspruch nicht. Darum sucht er beharrlich weiter nach einer Antwort, die ihm hilft, weil sie trägt. Nicht eine Antwort, die seine Probleme löst, aber eine Antwort, die ihm hilft, sein Problem zu tragen, mit ihm zu leben, mit ihm fertig zu werden. Eine Antwort, die ihn trägt. Hiob widersteht der Versuchung, sich den unbefriedigenden Antworten der Freunde anzuvertrauen, nur um nicht auch noch seine letzten Freunde zu verlieren. Nein, dieser Versuchung widersteht er. Sein Harmoniebedürfnis siegt nicht über seinen Willen, seinen Glauben an Gott zu finden. Nachdem Gott ihm, dem alten Mann, die Selbstverständlichkeit seines Kinderglaubens zerstört hat, erst im hohen Alter, die Selbstverständlichkeit seines Kinderglaubens zerstört hat, kämpft Hiob bis zum letzten Atemzug darum, einen Erwachsenenglauben zu gewinnen, der den Erfahrungen seines neuen Erwachsenseins entspricht. Er gibt sich nicht zufrieden mit den geistlichen Konzepten, die für ihn bis dato ausgereicht haben. Gott mutet ihm Erfahrungen zu, die, wenn er sie bewältigt, ihn in eine ganz neue Kategorie von Reife und Menschsein hineinwachsen lassen. Für diese neue Kategorie will Hiob einen Glauben leben, der seinen neuen Lebensrahmen und Lebensanspruch ausfüllt. Was die Freunde ihm dafür anbieten, ist einfach zu mickrig. Darum zieht er einen vorschnellen, falschen Frieden mit den Freunden zunächst einmal die Einsamkeit vor, in der er nicht verstanden wird. Er muss zu einer Gemeinschaft mit seinem Gott durchdringen, die den Rahmen ausfüllt, den dieser Gott ihm jetzt gesteckt hat mit all dem Unverständlichen seines Lebens. Und wisst ihr, genau darin wird Hiob für mich zu einem der ganz Großen der Bibel. Das will ich von ihm lernen. Und ihr habt doch schon gemerkt, das will ich euch auch an euch weitergeben. Einen erwachsenen Glauben zu leben, der nicht nur einfach traditionelles, gewohntes nachspricht, was man eben immer so gelernt hat und immer so gesagt hat. Nein, sondern einen Glauben, den Hiob sich selbst angeeignet hat, den ich mir selber angeeignet habe, als denkender Mensch. Was er bekennt. Unter Umständen in schmerzlichen Kämpfen um die Wahrheit Gottes. Ich glaube und ich habe auch die Erfahrung gemacht, unsere Gesprächspartner hören nur allzu schnell heraus, ob wir echt sind oder ob wir lediglich liebgewordenes Glaubensgut nachsprechen, das uns vertraut ist, weil wir uns nun mal darin eingerichtet haben. Ich stelle auch fest, dass bei mir, mein Sohn hat mich mal darauf aufgemacht, mein Ältester, als ich sagte, ja, das sind alles Sachen, die mache ich doch. Sagt der Papa, die machst du nicht, die wünschst du dir. Du möchtest so sein, du bist aber nicht so. Hat mich total schockiert, ich konnte nichts mehr aussagen. Und dann habe ich gemerkt, er hat recht. Ich sage so vieles als Wirklichkeit meines Lebens, was ich mir gerne wünsche. Und ich stelle fest, dass wir als Christen viele Dinge behaupten, dass sie so in unserem Leben seien, aber wir wünschen es nur so, dass sie so seien. Das spüren andere, ob wir uns das, was wir glauben, wirklich angeeignet haben. Oder ob wir etwas sagen, worin wir uns nun mal eingerichtet haben. Den Glauben, in dem Hiob sich eingerichtet hatte, hat Gott einem Hiob zerstört. Damit hat er ihn in eine Einsamkeit geführt, in die ihm seine besten Freunde nicht folgen wollten und konnten, weil sie Angst davor hatten, ihre theologischen Sicherheiten loszulassen und einen Glaubensweg zu wagen. Jetzt sage ich etwas. Angst davor, einen Glaubensweg zu wagen, der durch nichts gesichert war, als durch einen Gott, nicht durch Wahrheiten, sondern durch einen Gott, den man unter Umständen nicht versteht. Aber es ist so, Gott ist der Einzige, der meinen Glauben sichert, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Und davor hatten die Freunde Angst. Hiob wird von Gott dazu gezwungen. In der Verzweiflung seiner völligen Einsamkeit fleht er seine Freunde an. Erbarmt euch über mich. Erbarmt euch über mich, ihr Freunde. Denn Gottes Hand hat mich getroffen. Da aber realisiert er endgültig, dass er von seinen Freunden keine Hilfe erwarten kann. Sein letzter Satz ist, der sich sofort anschließt, wozu jagt ihr mir nach wie Gott und könnt von meinem Fleisch nicht satt werden? In dieser Situation, wo er sich von Gott und von Menschen absolut verlassen fühlt, stößt es aus ihm heraus, in dieser Situation, wo er sich seines Gottes so unsicher geworden ist, doch, ich weiß, Mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über meinem verfallenen Menschenleib stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich noch lebend Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn für mich sehen und mein Auge wird ihn sehen. Und zwar nicht als meinen Gegner. Dazu hat Hiob sich einfach nur entschlossen. Das soll für ihn gelten, gegen alle Wirklichkeitserfahrung. Wir haben am Anfang diese schöne Arie gehört. Schönes Barockstück. Bei Hiob ist nichts von dem ästhetischen Flair der Händel-Arie zu spüren, die wir zu Beginn gehört haben. Keine Gänsehaut, nur blanke Verzweiflung. Und ein Wahnsinnsvertrauensschritt. Hiob ergreift den Gott, der ihn zerschunden hat, als seinen Erlöser. Ganz ohne menschliche Begründung. Ja, gegen alle menschliche Rationalität und Logik. Aus der paradoxen Leiterfahrung heraus kommt ein trotziges Dennoch. Dennoch bleibe ich stets an dir, obwohl du so undurchschaubar mit mir umgehst. Dennoch halte ich daran fest, oder? Dennoch ergreife ich es wieder neu. Du bist mein Erlöser. Ich frage jetzt gar nicht nach einer logischen Begründung. Ist mir auch egal. Du selbst bist doch die Antwort auf mein Leben. Du, Herr, bist doch die Antwort auf mein Leben wollen, auf meinen Lebenshunger. Jenseits aller vertrauten alten logischen Begründungskonzepte ergreife ich jetzt noch einmal deine Hand. Wage ich ein Vertrauen zu dir, das in meinen neu erwachsen werdenden Rahmen hineinpasst. Ein Vertrauen, was diesen neuen erwachsen werdenden Rahmen auszufüllen in der Lage ist. Und so will ich es auch dir überlassen, steckt hinter diesem Satz, was du aus diesem neuen, selbst ergriffenen, erwachsenen Glauben machst. So wie du mich bisher als Menschen ernst genommen hast, der versagen kann, der aber auch Vertrauen bewahren kann, so wie du mich mit all meinem Nichtverstehen, mit all meinen Zweifeln, bei all meiner Verzweiflung ernst genommen hast, gehe ich davon aus, dass du auch so mit mir weitermachen wirst. Darum will ich mich einfach auf dich, meinen Erlöser, einlassen. Top, das Angebot gilt. Ich will dein Vertrauen zu mir beantworten. Ich weiß, dass ich das nicht bewahren kann. Dazu brauche ich dich und dazu will ich dich. Du mein Gott und du mein Erlöser. Amen.